bevor ich über die Geschichte mit euch nachdenke, über das Evangelium, das wir gehört haben, möchte ich heute mal mit Yoga beginnen. Ich habe am Wochenende Zeitung gelesen, und zwar war in der Zeit eine Beilage, die heißt Christ und Welt. Und da hat eine junge Frau namens Sophia Fritz, Jahrgang 1997, also 23 ist sie, einen Artikel geschrieben, der heißt Gottlos glücklich. Die Unterzeile geht so: Unsere Autorin Sophia Fritz ist mit der Kirche aufgewachsen, dennoch geht sie nicht mehr hin. Sinn findet sie heute anderswo auf der Yogamatte. Ich werde euch den ersten Absatz mal vorlesen, weil er uns gut hineinführt in das Thema Get into the Loop of Grace. Also, Sophia schreibt: Während ich mich über die jährliche Kirchensteuer beschwere, gebe ich für die Yogastunde bereitwillig Geld aus. Dabei versprechen mir beide Unternehmen, die hinter den Ausgaben stehen, doch ähnliche Dinge: innere Einkehr, Entschleunigung und Besinnlichkeit. Die Kirche ist der Ort, den Generationen meiner Familie aufgesucht haben, um zumindest einmal die Woche in andächtige Stille zu verfallen und Zuspruch zu finden. Und auch ich war schon als kleines Kind an den Ablauf eines Gottesdienstes gewöhnt. Trotzdem habe ich mich bis heute, nach einer langen und anstrengenden Woche, noch nie nach einer Kirchenbank gesehnt, ganz gleich, wie ausgelaugt und trostlos ich mich fühlte. Warum wenden sich so viele Christen der fernöstlichen Spiritualität zu, statt dem, was sie quasi von Geburt an kennen? Anders als ich waren meine Vorfahren schwere körperliche Arbeit gewohnt. Das Sitzen und Zuhören war für sie die Ausnahme. Der geistige Input war eine willkommene Abwechslung zu den eigenen Gedanken. Ich hingegen bin es seit meinem 6. Lebensjahr gewohnt, still zu sitzen, zuzuhören und abstrakten Erläuterungen zu folgen. Es ist für mich kein Genuss, sondern einfach Alltag, so wie es in vielen Generationen vor mir das Säen und Ernten, das Schustern, Schmieden und Malen war. Soweit die ersten Absätze von der Sophia. Und ich habe mir gedacht, das ist wahrscheinlich eine Zustandsbeschreibung, die viele Christinnen und Christen von heute so geben würden. Also Alltag, anstrengend, irgendwie langweilig, abstrakte Erläuterungen, kein Genuss, solche Dinge. Ich habe mir gedacht, die Sophia hat im Grunde nie erlebt, worum es im Christentum eigentlich geht. Und das will ich versuchen, heute mit The Loop of Grace zu beschreiben, und fange an mit dieser Erzählung, die wir gehört haben aus dem Evangelium, aus dem Lukas-Evangelium, der Anfang, der, so wie Lukas die ersten Jünger beruft in seinem Evangelium, ist da erzählt worden. Eine sehr verdichtete Geschichte. Jesus verkündet zuerst das Wort, dann wirkt er unter den Jüngern ein Wunder, dann gibt es die Bekehrungserfahrung, der Petrus erkennt, er ist ein Sünder, und dann werden sie berufen zum neuen Leben. Sehr verdichtet, ich versuche es mal ein bisschen auseinanderzunehmen, vor allem mit dem Blick auf das Wort. Ihr wisst, dass ich schon oft über das Wort gesprochen habe. Jesus spricht am Anfang, also die Leute haben offensichtlich von ihm gehört, und er hat auch schon da und dort das eine oder andere Wunder gewirkt, dort wo er ist, in Galiläa, in der Nähe vom See Genezareth. Und er verkündet das Wort Gottes. Und es ist irgendwie anders, wie er das macht, als es die anderen machen. Und wir hören es wieder, sie drängen sich um ihn. Er steigt einfach mal in das Boot von Petrus. Interessant ist, dass er gar nicht mal fragt. Ja, der Petrus hat ihn scheinbar vorher schon mal gekannt, aber berufen war er noch nicht. Er steigt einfach ein, fragt nicht. Zumindest wird nicht erzählt, dass er fragt. Und dann verkündet er den Leuten das Evangelium. Wenn ihr heute im Gottesdienst wart, dann habt ihr auch sowas gehört, wie Jesus unglaublich großzügig sich als den Sämann beschreibt, der das Wort Gottes verkündet in vielen Varianten und sagen wir mal 25% da hat es Erfolg. Wenn der also bei der Sämännervereinigung wäre, und dann würde ich sagen, hat der einen Schuss, was vergeudet der? Unser Saatgut. Ja? Aber Jesus ist unfassbar großzügig in der Verkündigung seines Wortes. Die Großzügigkeit kommt zum Thema Loop of Grace, ist ein ganz wichtiger Punkt dabei. Also Jesus verkündet das Wort. Aber offensichtlich gibt es da schon ein paar, die er sich ausgesucht hat, von denen er ahnt, da könnte irgendwas weitergehen. Da könnte was weitergehen. Und er steigt einfach in das Boot von Petrus rein. Also für einen Fischer in der Antike war das Boot sein Kleinunternehmen. Ja, das war sein Geschäft gewissermaßen, sein Besitz, auf dem alles aufbaute, womit er sich sein Leben verdient hat. Kommt einer daher und steigt einfach ein in sein Boot. Jetzt mache ich einen kleinen Exkurs über die Frage, was das für uns bedeuten könnte im Blick auf das Wort, auf die Sprache. Schon bei uns, wenn wir sprechen, jeder von euch weiß, dass unsere Sprache normalerweise beschreibt. Also wenn ihr mir jetzt erzählen würdet, wie euer Tag war, würdet ihr deskriptiv, sagt man, beschreibend die Sprache verwenden. Und trotzdem weiß jeder, dass Sprache auch etwas bewirken kann. Und zwar manchmal massiv. Ja, wenn du zu jemandem, der gerade in Not ist, sagst, ich verspreche dir, dass ich zu dir stehe und bei dir bleibe. Dann nimmst du ihm etwas von seiner Angst und veränderst was von seiner inneren Wirklichkeit. Also Sprache kann Wirklichkeit verändern, kann was bewirken, kann was neu erschaffen und kann zerstören. Wenn du Erzieher oder Erzieherin bist oder ein Erwachsener, der Umgang mit Kindern hat, und sagst zu dem Kind, weil es gerade irgendwo was versäumt oder verfehlt, sagst, ja, du bist zu blöd zu allem, das lernst du nie. Dann kannst du in dem Kind was zerstören, was nie wieder irgendwie hervorkommt. Worte bewirken was. Worte können aufbauen, kreativ sein, schöpferisch sein oder zerstören. Worte können Game Changer sein. Im wörtlichen Sinne, wenn du ein Fußballer bist und du wirkst ein brutales Foul und der Schiedsrichter sagt, du bist raus, dann ist dieses Wort ein Game Changer für dich. Du bist nämlich raus und das Spiel läuft von jetzt an ganz anders ohne dich. Worte können Game Changer sein. Ja? Und wenn ich vorhin auf die Sophia Bezug genommen habe, dann glaube ich, hat sie nie erlebt, dass es im Christentum in der Tiefe darum geht, dem zu begegnen, der das Wort Gottes heißt und ein Gamechanger für unser Leben sein will. Sie haben immer nur abstrakte Wörter gehört. Allgemeine Beschreibungen darüber, was es bedeutet, irgendwie ein guter Mensch zu sein. Das ist nicht der Punkt, meine Lieben. Der Punkt ist, dass der Herr in dein Lebensboot einsteigen will, das dir gehört, das dein Kleinunternehmen ist, und dass er dann zu dir sagt, fahr raus, dorthin, wo es tief ist. Das ist wunderschön. Johannes Paul II. Hat es so geliebt. Duc in altum heißt es in Latein. Fahr raus, wo es tief ist. Bei Jesus geht es immer darum, wo es tief ist. Wo du im Innersten deiner Seele berührt wirst, wo sich was verändert, weil er dich liebt, weil er dich aufbauen will, weil er nicht nur ein abstraktes Wort ist, sondern das fleischgewordene Wort Gottes. Der Game Changer nicht nur deines Lebens, sondern für die Geschichte des Universums. Das ist eher als das Wort Gottes. Warum sage ich sowas? Na, wenn ihr mal in der Schrift lest, im Buch Genesis ganz am Anfang, wie schafft Gott die Welt? Indem er spricht, indem er sein Wort sagt, es werde Licht und es war Licht und es werde Tag und Nacht und es werde Licht und die Sterne und der Mensch und die Pflanzen und die Tiere. Alles spricht Gott in die Welt, in die Existenz. Und ich glaube, man kann heute auch theologisch noch sagen, Gott hält durch sein Wort, durch sein Sprechen die Welt in der Existenz und dein Leben und jedes Leben. Gott hört nicht auf, der Welt seinen Sinn einzuhauchen, einzuprägen. Und übrigens, wenn ich das so sagen darf, ne, wir denken ja immer, es gibt eine Art Abgrund zwischen wissenschaftlichem Denken und gläubigem Denken. Jeder Wissenschaftler, jeder Naturwissenschaftler, der davon ausgeht, dass die Welt in sich selbst sinnvoll ist, erkennbar ist, Bedeutung hat, die er erkennen und erforschen kann, der geht davon aus, dass irgendwie irgendwas da einen geheimnisvollen Sinn hinterlegt hat oder wie hineingesprochen hat. Also Wissenschaft ist in einem tiefen Sinn eine Art mystische Erfahrung oder hat eine mystische Voraussetzung, nämlich die Voraussetzung, dass die Welt sinnvoll und erkennbar ist. Der Logos, das Wort, heißt auch der Sinn von allem. Ja? Also Jesus will in dieses Boot einsteigen. Und in dem Augenblick, in dem wir ihn in das Boot lassen, in dem Augenblick verändert sich was. In dem Augenblick treten wir ein in den Kreislauf der Gnade, in the loop of grace. Wie meine ich das? Wir gehen die Geschichte weiter. Also Jesus sagt, fahr da raus, wo es tief ist. Das Übliche ist, sofort sagt Petrus, mit Fischen kennen wir uns eigentlich aus. Gell? Jetzt ist hellichter Tag. Wir haben die ganze Nacht gefischt. Normalerweise fischen Fischer nämlich in der Nacht am See Genezareth, weil man da was fängt. Und wir haben nichts erwischt. Wir rackern uns ab wie blöd. Und jetzt sagst du, ne, raus und werfst die Netze nochmal raus. Okay, weil du es bist. Weil du es bist. Und sie werfen die Netze nochmal raus und fangen unfassbar viele Fische und holen die anderen dazu, die müssen ihnen helfen. Und Petrus merkt, was da los ist. Gell? Beide Boote drohen unterzugehen, so viele Fische haben sie gefangen. Und er spürt auf einmal, dass er eingetreten ist in eine andere Wirklichkeit. Eine Wirklichkeit, die nur die alltägliche Plackerei übersteigt oder unterfängt oder das Ganze erst wirklich mit Sinn erfüllt. Und er spürt, meine ich zumindest, im Gegenüber von dem bin ich echt, das irgendwie, das ist mir too much. Also das ist, da taucht was auf, was meine kleine Welt dramatisch übersteigt. Und der hockt jetzt in meinem Boot hier. Und er erkennt, Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Wahrscheinlich erscheint Jesus ihm oder leuchtet ihm irgendwie ins Herz in seiner Majestät, in seiner Größe, auch in seiner Demut, auch in seiner Tiefe, in seiner inneren Freiheit und Gelassenheit. Und er merkt, das ist so ganz anders als meine Welt. Geh weg von mir. Ich bin ein Sünder. Und Jesus sagt nicht, nee, du bist eigentlich ganz in Ordnung. Jesus lässt das Thema Sünde stehen oder Er ist auch der, der Sünde vergibt. Also wir sind auch als Menschen nicht automatisch heil. Wir brauchen ihn. Also er sagt nicht, hey, du warst die ganze Zeit echt so ein toller Fischer und jetzt ist halt mal nichts gegangen letzte Nacht. Aber er sagt dann, fürchte dich nicht. Von jetzt an wirst du Menschen fangen. Mit dem Fangen ist ein bisschen schwierig, weil Jesus ja nicht der ist, der gewissermaßen einfängt mit der Falle oder mit dem Netz im Blick auf Menschen, sondern wir haben das heute in der Messe gehört von dem Evangelium vom Sämann. Jesus bietet freimütig an, in aller Freiheit, dass jemand den Samen aufnehmen kann oder nicht. Aber in diesem Bild, wo wir bei den Fischen sind, passt es halt, dass er ein Menschenfischer sein wird, der Petrus. Aber meine Lieben, der Punkt ist, Jesus ist ein Gamechanger. Also er verändert, er eröffnet eine Wirklichkeit, er eröffnet den Kreislauf der Gnade und der bedeutet für den Petrus, wir hören im letzten Satz, sie verließen alles und folgten ihm nach. Er bedeutet ganz viel von dem, was dir jetzt wichtig war. Alles, was dir wichtig war, kriegt in dem Spiel, in dem du jetzt bist, eine andere Rolle. Was ist das Normale, was für uns wichtig ist in der Welt? Das Normale ist, dass wir irgendwie was werden wollen, dass wir was erreichen wollen, dass wir Anerkennung gewinnen, dass wir vielleicht Gestaltungskraft, Macht haben, dass wir Sicherheit haben, reich werden einigermaßen, dass wir Vergnügen haben. Das sind die Dinge, die in sich alle vernünftig und gut sind. Aber das sind die Dinge, mit deren Hilfe sich normalerweise unser Ego aufblasen will. Wir wollen zeigen, dass wir einen Abschluss haben, dass wir es zu was gebracht haben, dass wir wollen uns unser Vergnügen sichern und haben Angst, wenn es uns verloren geht. Solange wir in dem Modus unterwegs bleiben, kommen wir nicht, sagt Jesus, in den Kreislauf der Gnade. Was bedeutet der Kreislauf der Gnade? Wenn es dir nicht zuerst um dich geht und deine Größe und die Anhäufung deiner Egoismen, wenn es dir zuerst um ihn geht, dann wird sich das, was du empfängst, mehr, indem du es verschenkst. Alles, was Gott gibt, wird mehr, indem wir es verschenken. Das ist der Kreislauf der Gnade. Aber um das zu empfangen, was er geben will, müssen wir innerlich sagen können, Herr, es geht mir wirklich um dich. Du bist wichtiger als alles andere, was mir auch noch wichtig ist. Dann kann er nach und nach dein Herz erfüllen und du kannst nach und nach ein Mensch werden, der sich verschenkt. Und du spürst, das, was du bekommst, wird nur mehr, wenn du es wieder verschenkst. Der Kreislauf der Gnade. Die Dinge, die wir von Gott empfangen, werden mehr, wenn wir sie verschenken. Ich empfinde es zum Beispiel als großes Geschenk, dass ich über meinen Glauben sprechen darf und erzählen darf, weil ich dadurch selber im Glauben bestärkt werde. Weil man irgendwie sich quasi innerlich selbst mit der Frage konfrontiert, ja, wenn du das denen erzählst, glaubst du das selber? Und dann denke ich drüber nach und dann denke ich drüber nach, was der Herr in meinem Leben getan hat und dann merke ich, ja, Herr, wenn ich also an das zurückgehe und das zurückdenke und das, ja, ich glaube das und deswegen kann ich es auch sagen. Also Liebe wird nur mehr, wenn wir lieben. Die Mitteilung des Glaubens wird mehr, wenn wir glauben. Jesus sagt in der Bergpredigt, wenn es euch zuerst um mein Reich geht, wird euch alles andere dazugegeben werden. Alles andere. Das ist the loop of grace. Ich möchte ein Beispiel machen, auch nochmal, das uns wirklich gefreut hat. Im vergangenen Jahr haben wir vom Bistum aus zum ersten Mal irgendwie angetragen bekommen oder ist es uns zugekommen oder wir haben danach gesucht, könnten wir nicht mal eine Veranstaltung machen, anlässlich dessen, dass Papst Johannes Paul II. Vor genau 40 Jahren zum ersten Mal gesagt hat, wir bräuchten eigentlich eine neue Evangelisierung für die Länder, in denen das Christentum schon eine lange Tradition hat. Neuevangelisierung ist seitdem ein Wort, das von allen Päpsten immer wieder neu verkündet wird und sagt, wir brauchen diesen Impuls. Irgendwie hat die Kirche in diesen Ländern eine alternde Gestalt und wir brauchen was Neues. Andere fühlen sich davon bedroht und sagen, ja, Herr Bischof, jetzt reden Sie von Neuevangelisierung, war jetzt alles schlecht, was wir da gemacht haben? Nee, war es nicht. Aber wir spüren, dass wir etwas brauchen, dass Menschen wie die Sophia und so viele andere die Erfahrung machen, es geht nicht einfach nur um abstraktes Zeug. Es geht darum, dass wir vom Herrn berührt werden, dass wir ihn in unser Boot hineinnehmen lassen, dass er anfangen darf zu sagen, fahr raus, wo es tief ist. Und dann haben wir in dem Referat für Neuevangelisierung unsere Mitarbeiterin gefragt, wo könnten wir etwas machen, wo dieses 40 Jahre gefeiert werden. Dann ist uns jemand gekommen, der gesagt hat, da gibt es so einen Kongress, der heißt Adoratio. Da geht es um eucharistische Anbetung, das, was wir nachher noch feiern. Und wir haben dann gefragt, was ist das? Wir kannten den, der das zum ersten Mal schon vor einigen Jahren in Rom veranstaltet hat. Und haben gesagt, okay, wir machen es. Also wir versuchen mal in Altötting einen Adoratio-Kongress zu machen, wo Gott die Mitte ist. Vielleicht ist das, was der Herr will. Wir lassen ihn in unser Boot hineinnehmen. Und wir haben gedacht, okay, wenn 300-400 Leute kommen, dann ist schon gut. Es waren über 2000 da. Die Boote sind fast versunken. Und wir haben gedacht, Herr, wer sind wir? Wir sind Sünder und du schenkst uns diese Erfahrung. Und so viele Leute haben uns geschrieben nachher und gesagt, wie sie berührt waren von der Veranstaltung, von dem, dass so sehr Gott die Mitte war. Und dass sie gestärkt nach Hause gegangen sind in ihrem Glauben. Eine Erfahrung. Eine andere Erfahrung, auch das eine persönliche Erfahrung. Gott verändert, indem er Charismen schenkt. Und das möchte ich jetzt schon nochmal deutlich sagen, dass ein Charisma etwas anderes ist als einfach nur eine natürliche Begabung. Natürliche Begabung ist, unsere drei hier können gut Musik machen, wunderbar. Ja, sind gute Musikerinnen und das haben sie sicherlich auch in bestimmter Weise als Talent mitbekommen. Und die andere, oder sagen wir mal, was ist der Unterschied zum Charisma? Wenn du anfängst, dein Talent Gott zur Verfügung zu stellen, dann fängt er an, was damit zu machen. Wenn du sagst, ich will in dem nicht zuerst groß rauskommen, sondern ich will zuerst dir dienen. Dann gibt Gott was dazu, was dazu führt, dass Menschen berührt werden. Die Erfahrung eines Charismas ist fast immer, Menschen werden im Herzen berührt. Menschen melden das vielleicht auch zurück. Denen, die es tun, geht es leicht vom Herzen, geht es leicht von der Hand, freuen sich daran, dass sie es machen dürfen. Immer wieder, aber es geht nicht um sie. Es geht um den Dienst. Wenn wir in diese Haltung kommen und Gott in unser Boot einsteigen lassen, dann wird ein Charisma etwas, was sich vermehrt, verbessert, vertieft, indem man es verschenkt. Ein Charisma wird in der Regel nur verschenkt für den Aufbau der Gemeinde, für die anderen. Nie einfach nur für mich. Mein natürliches Talent könnte ich zum Aufblasen meines Egos benutzen. Ja, könnte ich sagen, guck, der Oster, der redet, hoffentlich finden mich alle super. Ich hoffe und bete jedes Mal zum Herrn, Herr, lass mich der sein, der dir dient zuerst und nicht zuerst sich selbst. Und in dem Maß, in dem ich da hineinfinde, gelingt es immer wieder da und dort zu sagen, Herr, ich kann einfach säen und kann einfach das, was du willst, tun. Gott vermehrt, wenn wir etwas verschenken. Der Kreislauf der Gnade ist, er kann nur geben, wenn unser Ego klein wird und wenn unser Ego Platz macht, wenn wir ihn in unser Boot nehmen lassen. Und wenn wir bereit sind, zu schenken, zu verschenken, zu dienen, dann vermehrt Gott das, was er schenkt. Und für uns gilt, wir kommen in die Tiefe. Wir fahren hinaus in die Tiefe. Wir finden darin den Sinn und wir finden darin auch nach und nach unsere eigene Berufung im Reich Gottes. Der Petrus findet seine Berufung so sehr, so tief, dass er sagt, ich lasse mein Unternehmen zurück. Ich gehe jetzt dem hinterher. Wird es leicht für einen Petrus? Nee. Wird es schön? Immer wieder. Super. Hat er Freude im Herzen? Ich glaube, zutiefst. Fast immer. Mit ihm zusammen zu sein dürfen? Wunderbar. Ist es eine Herausforderung? Ja. Könnte er ihn manchmal an die Wand klatschen? Und wie? Und wie. Aber er findet einen Sinn, der größer ist als sein eigenes Leben. Einen Sinn, für den er bereit ist zu sterben. Er stirbt wie sein Meister, nur mit dem Kopf nach unten wird er gekreuzigt. Dass wir den Sinn finden, dass wir anders als die Sophia lernen, uns so zu öffnen, dass Gott in unser Lebensboot einsteigen kann. Und sagen kann, fahr raus, da wo es tief ist, wirf die Netze da aus, verschenk dich. Dass wir so auf die Spur kommen unserer eigenen Berufung, das wünsche ich uns besonders.